Meine Mutter war vor, eigentlich wollte ich sagen Jahren, aber ich habe es vorhin schon gesagt, beim zweiten Mal, da erinnert man sich immer an die Sachen, die man vorher schon gesagt hat. Ne? 9 Uhr, wer war 9 Uhr schon hier? Keiner, das ist gut. Ja, ihr wisst genau, was kommt. Aber bei jedem Gag, ihr müsst jetzt so tun, als ob, ne? Auf euch kommt es an. So, während ich im Auto hierher fuhr, habe ich mir eigentlich gedacht, eigentlich steht in meinem Skript so, dass es diverse Jahre her ist, dass meine Mama auf dem Frauentag war. Aber es ist mittlerweile, ich habe dann realisiert, boah, das muss schon Jahrzehnte gewesen sein. So, und ich dachte mir so, meine Güte, ich werde auch echt älter, jetzt bin ich bald 40. Und das, also es ist bestimmt 15, 18 Jahre her, so, boah, so der ein oder andere unter euch, er könnte mein Kind sein. Jedenfalls, ich war dabei, euch erzählen zu wollen, dass meine Mutter auf dem Frauentag gewesen ist. Dort war eine Sprecherin, amerikanische Pastorin, und die hatte, also meine Mutter kam dann völlig gehypt von diesem Frauentag nach Hause und sagt, hey, Manuel, die hat eine unglaubliche Story erzählt. Und ich sage, ja, lass mal hören. Und dann fing sie an und erzählte und sagte, diese Pastorin hatte eine kleine Tochter. Und diese kleine Tochter war so um die 6 Jahre alt und die hatte eine Sehnsucht im Leben, sie wollte ein kleines Kätzchen. Ja? Und Tag ein, Tag aus hat sie ihre Mama genervt, hat gesagt, Mama, Mama, bitte, bitte, gib mir ein Kätzchen, ich möchte ein Kätzchen. Problem war, Mutter hasste Katzen. Weiß nicht, waren es die Krallen oder war es das Fell, hat es Jucken in der Nase, keine Ahnung. Jedenfalls, sie wollte das nicht. Und eines Tages war jetzt Mama mit Tochter wieder im Garten. Und die Tochter fing wieder an, Mama, Mama, bitte. Und der Mutti riss dann an der Stelle irgendwie der Geduldsfaden und sie sagte Folgendes, sagte, meine Tochter, damit du es ein und all für alle Mal dann irgendwie hörst und es bleiben lassen kannst, die einzige reelle Chance, die es gibt, dass du ein Kätzchen bekommst, die liegt darin, dass eine Katze vom Himmel fallen müsste. Aber du kannst ja mal beten. So dieses Mädel, aufgewachsen im christlichen Elternhaus, denkt sich, ich bin ja nicht blöd, mache ich. Kniet sich hin auf den Rasen und sagt, Vater im Himmel, bitte, bitte, du weißt, ich möchte ein Kätzchen, gib mir ein Kätzchen. Hat das Gebet noch nicht beendet, fällt vom Himmel eine Katze direkt in ihre Arme. Und die Mutter war mit ihrer Theologie völlig am Ende. Ich meine, die dachte sich so, spinnig, kann das sein, ist das wahr? Und musste das ja aber halt akzeptieren. Ich meine, sie hat es versprochen, ja, ist Pastorin. Kannst ja nicht sagen, komm, hier, machen wir jetzt nicht. Ja, jetzt ging es weiter. Jetzt musste sie natürlich für das Vieh irgendwie Katzenfutter kaufen. 2 Tage gehen ins Land und sie geht dann irgendwie mit ihrem Einkaufswagen da halt durch den Supermarkt und geht zum Regal und holt einen kompletten Karton Katzenfutter. Puff, packt das rein in ihren Wagen und trifft eine Frau aus ihrer Gemeinde. Und diese Frau, die wusste zufälligerweise, dass sie Katzen hasst. Denkt sich so, können wir mal nachfragen, ne? Was ist denn los? Sag mal, warum kaufst du einen ganzen Karton Katzenfutter, wenn du gar keine Katzen magst? Daraufhin erzählt die ihr die Story, sagt, hey, du wirst es nicht glauben, aber da fiel eine Katze vom Himmel direkt in die Arme meiner Tochter. Jetzt fiel ihrer Nachbarin die Kinnlade runter und sie erzählte ihr den Rest der Geschichte, die jetzt kommt. Der Punkt war, dass diese Nachbarin, die 4 Häuser weiter wohnte, eine Katze hatte bis vor 1,5-2 Tagen. Ja? Diese Katze lief ganz hoch in den Baum, weiß nicht, war es ein junges Kätzchen, ein dummes Kätzchen, jedenfalls war sie da oben im Baum, ja, und miaunste und traute sich nicht mehr runter. Pragmatisch, wie Männer halt so sind, macht der Mann der Familie, ja, ich hole mir jetzt ein Seil für die Bayern unter uns, gell? Ich hole ein Seil und das mache ich da oben halt am Ast mache ich es fest. Und dann binde ich den Rest von dem Ding, binde ich an meinem Pickup. Pickup, Englisch, Jeep, ja. So, du, er, gesagt, getan, packt das Seil da oben an dem Ast fest und das andere Ende an seinem Pickup und gibt mal kräftig Gas. Was dazu führte, dass das Seil riss und die Katze schoss durch den Himmel und ward nicht mehr gesehen und landete direkt in den Armen dieses Kindes. Hammer, oder? Hey, was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Weißt du, deine und meine persönlichen Anliegen sind Gott wichtig. Und weil wir das oftmals so wenig glauben und uns so wenig damit auskennen, wie denn das funktioniert mit der Beterei und so, haben wir uns gedacht, wir machen mal eine Serie darüber. Beten. Oh super, jetzt bin ich einmal in der Kirche und da reden die übers Beten, oder? Ist doch total langweilig. was soll da jetzt schon kommen? Eines schönen Tages. Jesus hatte, denke ich, gerade eine richtig krass gute Zeit mit seinem Vater gehabt. Das erkannten die Jünger daran, dass seine Augen geleuchtet haben, dass sein Liebestank voll war bis zum Kragen, dass er Hoffnung ausgestrahlt hat, dass er Liebe ausgestrahlt hat. Jedenfalls, er kam aus der Gegenwart seines Vaters und traf auf die Jünger. Und die Jünger, die hatten das schon mehrfach erlebt, die haben irgendwie realisiert, wann immer das passiert, wann immer Jesus irgendwie Zeit mit seinem Vater passiert, da geschieht irgendwas völlig Abgedrehtes, irgendwas Übernatürliches, etwas, was sie sich nicht erklären konnten, weil sein ganzes Menschsein war völlig ausgewechselt, war völlig anders wie sonst. Und jetzt war es so, dass sie endlich wissen wollten, was denn das Geheimnis war, und sagten Folgendes in Lukas 11, Vers 1 und sagten: Herr, lehre uns beten. Jesus, zeig uns mal, wie man das macht. Zeig uns mal, wie du betest. Lehr uns, wie man betet. Wir wollen das ähnlich erleben wie du. Wir wollen auch, weiß nicht, übernatürlich gefüllt sein, fröhlich sein, Sieg im Leben haben, Durchbruch erleben in unserem Alltag. Wir wüssten gerne, wie das funktioniert. Und weil Jesus so gnädig ist und so gut ist, hat er sich gar nicht zweimal bitten lassen, sondern hat sie gelehrt. Und Folgendes hat er sie gelehrt: das Vaterunser. Und das Vaterunser ist in den meisten Kirchen in irgendeiner Art und Weise, in irgendeiner Form, in der Liturgie war es enthalten. Und da ist grundsätzlich auch überhaupt nichts Schlechtes dran. Ich finde es relativ positiv. Das Problematische ist nur, dass es oft einfach nur noch traditionellen Charakter hat. Und das, ihr Lieben, wird der Macht und der Waffe dieses Gebetes mitnichten auch nur ansatzweise gering, sondern da steckt so krass viel Zeug drin, was wir gleich noch entdecken werden. Das wird euch segnen. Jesus wusste, wie schwer das ist für uns Menschen, in einer Ausgewogenheit zu beten. Okay? Er wusste, dass es sein kann, dass wir als Menschen in unterschiedliche Fallen hineintappen, wenn es um das Thema Gebet geht. Beispiel die Bitte-Gott-Falle. Kennst du die? Die Bitte-Gott-Falle? Bitte Gott, tu dies. Bitte Gott, tu das. Bitte Gott, ach ja, und dann tu noch bitte jenes. Schon mal passiert? Und ich sage das an der Stelle überhaupt nicht anklagen. Okay? Ich sitze da mit euch im Boot. Aber Jesus wusste, dass wenn es ihm nicht gelingen würde, den Jüngern so einen Marschplan, so einen Masterplan des Betens zu geben, dass das dazu führen würde, dass wir in eine Unausgewogenheit hineinkommen, wenn es um das Thema Gebet geht. Und dass diese Unausgewogenheit wiederum dazu führen würde, dass wir Schuldgefühle bekommen, wenn wir beten, was wiederum dazu führen würde, dass wir aufhören würden zu beten. Seid ihr bei mir? Macht es Sinn? Und deshalb gab er uns so einen Masterplan, weil er wollte nicht, dass du dich Schuldgefühl rumquälst und damit zu kämpfen hast, sondern er wollte, dass du und ich, dass wir wissen, wie man beten soll. Und deshalb gab er uns dieses Mustergebet, was wir uns heute gemeinsam angucken. Und ich glaube, ihr habt Bock. Ich spüre das, ihr wollt so richtig wissen, was jetzt kommt. Ihr sitzt auf euren Stuhlen und ihr rutscht rum und boah, das muss, und es wird so, es wird so sein. Wisst ihr, Jesus lehrte dich und lehrte mich, wie wir beten sollen. Und ich fange an und lese uns das einfach mal aus Matthäus 6 ab Vers 9. Erstens, Vater unser im Himmel. Zweitens, geheiligt werde dein Name. Drittens, dein Reich komme. Viertens, dein Wille geschehe. Fünftens, wie im Himmel, so auf Erden. Wo sind wir bei 6, gell? Unser tägliches Brot gib uns heute. Siebtens, und vergib uns unsere Schuld. Achtens, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Neuntens, führe uns nicht in Versuchung. Zehntens, sondern erlöse uns von dem Bösen. Elftens, dein ist das Reich, dein ist die Kraft. Holla, die werden wir auch noch begegnen. Der Kraft werden wir noch begegnen heute Morgen. Freut ihr euch? Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Zwölftens, Amen. Im Griechischen ein ganzer Satz. So sei es. Starten wir durch. Angeschnallt seid ihr. Erstens, unser Vater im Himmel. Zum Beginn dieses Gebetes lehrt Jesus, dass unsere Gebete, dass die eine Adresse haben. Das ist von Vorteil. Die Adresse ist der Vater im Himmel. Wenn, stell dir vor, du schreibst einen Brief an deinen guten Freund Willi Meier in 0815 hinter Dupfingen. Dann schreibst du hinten auf den Briefpapierbogen, wie heißt das Ding? Umschlag. Danke. Auf den Umschlag schreibst du hinten drauf, wo das Ding hin soll, richtig? Das tust du, weil du möchtest, dass dein Brief an die Adresse kommt. Und genauso ist es mit Gebet. Deine und meine Gebete, die haben eine Adresse. Und die Adresse ist Papa Gott im Himmel. Dort sitzt er, erhaben über alles, über jeden. Er sitzt auf dem Thron, ihm ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, sagt die Bibel. Er herrscht über alles und er sitzt dort und er freut sich, dich zu hören. Kannst du dir das vorstellen? Er freut sich darüber und es ist eine Dimension, in der er sitzt und eine Position, die erhaben ist über alles andere. Wisst ihr, als Jesus hier auf der Erde gewesen ist, bestand einer seiner Hauptmissionen, in der er unterwegs gewesen ist, darin, den Menschen zu zeigen, wer und wie Gott ist. Dass er nämlich Vater ist. Das war den Juden größtenteils verloren gegangen. Warum? Weil es jüdische Schriftgelehrte und Pharisäer gab und die betonten eine Seite von Gott. Und diese Seite war, Gott ist heilig. Auch für Jesus war Gott immer heilig. Da machen wir keinen Fehler theologisch, ja? Jesus hat seinen Vater immer geheiligt und er war auch für Jesus war Gott immer heilig. Aber sein Verständnis der Heiligkeit des Vaters führte nie dazu, dass Gott unnahbar wurde, okay? Dass Gott weit weg war, dass Gott distanziert war, dass da irgendwie eine Mauer zwischen uns als Menschen gewesen ist und zwischen Gott, sondern Jesus kam und hatte diese Mission und sagt, Gott ist euer Vater und mein Job ist es, also Jesus, ja, mein Job ist es, euch zu zeigen, wer und wie der ist. Darin bestand sein Leben. Das hat er gelehrt, das hat er gepredigt, dann hat er Dämonen ausgetrieben, dann hat er Kranke geheilt und das war sein Job. Normales Reich Gottes. So, sein Name auszusprechen war damals quasi verboten. Und was das Erste, worum es zuallererst geht bei diesem Gebet ist, dass Jesus möchte, dass wir als Jünger wissen, dass wir eine Adresse haben dass diese Adresse unser Vater ist. Dein Gebet hat eine Adresse, das bedeutet, dein Gebet, das bleibt, wenn du es betest, nicht an der Zimmerdecke hängen. Gibt es irgendjemand, der darüber erfreut ist heute Morgen? Es bleibt nicht an der Decke hängen, sondern es dringt direkt durch. Durch den 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. Himmel, es gibt tatsächlich 7 Himmel, musst man irgendwie im Korintherbrief lesen, da schreibt Paulus drüber und er sagt, er war damals im 7. Himmel. Deine Gebete, die dringen also durch alle Himmel, direkt zum Vater, hammerhart. Es bleibt nicht hängen. Du hast einen Vater im Himmel, Adresse. Dann ist da noch dieses kleine, aber feine Wort unser, was wir ganz oft irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Unser, ihr Lieben, steht für Gemeinschaft. Das macht deutlich, dass du und ich, dass wir Menschen sein sollen, die Einheit wahren. Einheit. Es macht deutlich, wir sollen keinen Streit haben. Sofern es an uns liegt, halten wir Frieden mit jedermann. Wir lieben alle, wir vergeben alle, wir finden alle anderen toll. Weil der Punkt ist, dein Gott ist auch mein Gott. Deshalb, wenn du mit mir Beef hast, also wenn wir Stress haben, wenn du mit mir streitest, dann hindert dich das in deiner Beziehung zu Gott. Weil wir alle Family sind. Versteht ihr? So, und alles, was spaltet, alles, was trennt, sollen wir deshalb vermeiden. Und auf Einheit liegt riesig großer Segen. Lass uns mal ein, zwei Bibelstellen angucken, die das auch beschreiben. Psalm 133. Siehe, wie fein und wie lieblich ist's. Schwierige Sprache. Siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder, Klammer auf, Schwestern, Klammer zu, weil auch die Männer sind die Braut, in Einheit zusammen sind. Dort passiert was. Wo Einheit ist, hat Gott was verheißen. Dort hast du deinen Segen verheißen. Das heißt, Gott hat entschieden, hey, wo Leute sich gut finden, wo sie Einheit haben, wo sie sich wirklich lieben, da packe ich vom Himmel Segen drauf. Für Jesus selbst war Einheit so wichtig, dass er, bevor er die Erde verlassen hat, selber auch nochmal dafür betet, um das wichtig zu machen für die Jünger. Und er betont es in Johannes 17, Vers 11 und sagt, Heiliger Vater, bewahre sie, also uns, weil wir sind Jünger, bewahre uns in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Also was war unser erster Punkt? Wenn du betest, kenn die Adresse und wahre Einheit. Zweitens, geheiligt werde dein Name. Das ist eigentlich die erste Bitte an dieser Stelle. Und hier sagt Jesus dir und mir, wofür wir beten sollen. Und an dieser Stelle wird deutlich, dass es noch nicht wichtig ist, jetzt für die politische Lage von Deutschland zu beten. An der Stelle ist es jetzt auch noch nicht wichtig, für deine Geldsorgen oder für deine Eheschwierigkeiten oder für deine Krankheit oder gegen deine Krankheit zu beten. Dafür ist noch Platz, allerdings noch nicht. Sondern die erste wichtige Bitte für Jünger, die liegt ja laut Jesus darin, den Namen des Vaters zu heiligen. Was bedeutet das? Ihr Lieben, wir leben in einer Welt, die voller Blasphemie ist, in der Gott Dinge angedichtet werden, die er nicht getan hat, in denen Gottes Name missbraucht und durch den Kakao und durch den Dreck gezogen wird, ohne Gleichen. Und deshalb ist Gott auf der Suche nach einem Volk, nach Männern und Frauen, nach dir und mir, die bereit sind, nach Gemeinden, nach Kirchen, die bereit sind, eine Gegenkultur zu starten. Und die leben und die beten, Gott, wir wollen, dass dein Name, dass der geheiligt wird. Wir wollen, dass du erhoben wirst, dass du angebetet wirst, dass du gepriesen wirst. Dein Name soll geheiligt werden, weil du wunderbar bist und weil wir das Stück für Stück und mehr entdecken und erkennen. Du bist heilig, du thronst über allem. Und das ist die Art und das ist die Gesinnung, mit der wir unser Gebet starten. Zuallererst sollen wir also beten, dass der Name Gottes, dass der verherrlicht wird. Und ihr Lieben, wenn wir das tun, dann stimmen wir ein in einen Zustand oder wir treten hinein in einen Zustand, der im Himmel gerade stattfindet. Wenn du dir das durchlesen möchtest zu Hause, Jesaja 6, dort wird beschrieben, dass der Prophet in den Thronsaal Gottes hineinversetzt wurde und dort steht dann, dass sechs flügelige, schwieriges Wort. Engel mit sechs Paar Flügeln. So ist es besser. Engel mit sechs Paar Flügeln, die sind im Thronsaal Gottes und mit zwei Flügeln bedecken sie ihr Angesicht vor der Heiligkeit Gottes. Mit zwei Flügeln bedecken sie ihre Füße und mit zwei weiteren Flügeln fliegen sie. Zwei waren noch über. So, und die sind dort und die rufen sich die ganze Zeit zu: Heilig, 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 Herrgott, Zebaoth, die Länder sind voll deiner Ehre. Und denen wird nicht langweilig dabei. Das bedeutet, ich habe das mal gelesen in irgendeinem Buch und ich fand diesen Gedanken so grandios, so genial, dass die, na gut, die Engel, wir hatten ja gesagt, dass die, ne, bei jedem Mal heilig, was sie ausrufen, entdecken sie eine neue Facette, entdecken sie einen neuen Charaktereigenschaft der Größe Gottes. Und die rufen die ganze Zeit, heilig, heilig. Heilig, heilig. Das heißt, Gott ist so krass anders, ihr Lieben, dass denen geht der Stoff nicht aus. Versteht ihr den Gedanken? Feiert ihr den Gedanken? Ich feiere den richtig hart. Ihr Lieben, wir sind aufgerufen, als Christen Orte zu schaffen, an denen der Name Gottes verherrlicht wird, geheiligt wird. Drittens, dein Reich komme. Drittens ist die zweite Bitte. Ihr seid dabei, ne? Erste Bitte war, es geht um die Heiligkeit seines Namens. Jetzt sind wir bei der zweiten Bitte und die betrifft immer noch nicht dich. Zweite Bitte, Jesus lehrt uns, dass was uns erst wichtig sein soll, der Name, die Verherrlichung des Vaters und das zweite ist, dass wir beten sollen, dass sein Reich kommt. Jetzt hast du dich vielleicht wie ich auch schon mal gefragt, was denn das bedeutet, das Reich. Der eine oder andere denkt vielleicht an Ritterrüstung oder an Burgfräulein, Rapunzel, lass dein Haar herunter, weil ich bin im Turm und ich will eigentlich gerne jetzt irgendwann mal heiraten, aber ich bin da eingesperrt und so. Ich komme da gar nicht raus. So könnte man ja irgendwie meinen, aber das ist nicht, worum es geht, sondern bei jedem Reich oder als Frage, worum ging es bei Reichen? Worum ging es beim Persischen Reich? Worum ging es beim Römischen Reich? Worum ging es auch beim Dritten Reich? Macht. Jedes Reich, bei jedem Reich geht es um Macht, um Herrschaft, um Ausbreitung von Macht. Und das bedeutet, wenn du und ich, wenn wir beten, dein Reich komme, dann sagen wir Gott, wir wollen, dass deine Herrschaft zunimmt, dass die sich ausbreitet, flächendeckend, wie ein Teppich über ganz Nördlingen, über das ganze Donau-Ries, über ganz Deutschland, über ganz Europa, über die ganze Welt. Wir wollen, dass dein Reich sich Bahn bricht, weil dein Reich das Beste ist, was wir erleben können. Es ging immer um Machtausbreitung. So, wenn wir das beten, dann sagen wir Gott, wir wollen deine ganze Kraft, wir wollen deine ganzen Segnungen, wir wollen die ganze Fülle des Himmels, das wollen wir erleben. Komm mit deiner Kraft, veränder unsere Welt. Vor mehr als 2000 Jahren war Jesus selber dieser Träger des Reiches. Wir haben das, glaube ich, in einem Lied in dieser Textzeile gesungen. Das habe ich innerlich gefeiert, das Lied. So, weiß ich nicht, du bist Gottes Sohn und weil du dein Reich so cool findest, brachtest du es einfach mit. So, in meinen Worten gesagt. Wir haben es vorhin gesungen. Habt ihr es mitbekommen? Habt ihr es mitgesungen? Sonst singen wir später nochmal. So vor mehr als 2000 Jahren kam Jesus auf die Erde und er war der Träger des Reiches. Überall dort, wo er war, war das Reich Gottes. So jetzt war es ja aber so, theologisch, um da korrekt zu sein, Jesus kam auf die Erde, er starb. Nach 3 Tagen wurde er von den Toten auferweckt und irgendwann, kurz vor Pfingsten, wurde er in den Himmel wieder hochgehoben. Und sagte, Jungs, seid nicht traurig, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, sondern ich werde meinen Stellvertreter senden, den Heiligen Geist, der dann zu Pfingsten kam. Okay? Das heißt, als Jesus auf der Erde war, war er der Träger des Reiches. Jetzt ist überall dort, wo der Heilige Geist willkommen ist, potenziell das Reich Gottes. Wollt ihr eine Bibelstelle, die das belegt? Römer 14, Vers 17. Dort heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen oder Trinken, sondern Friede, Freude, Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Das heißt, überall, wo der Heilige Geist willkommen ist, wo er eingeladen ist, ist jetzt Reich Gottes. So, wenn wir beten, Reich Gottes, komm, dann beten wir eigentlich, Heiliger Geist, komm. Komm mit dem, wer du bist, komm mit deiner Liebe, komm mit deiner Fülle, komm mit dem, was du als Person trägst. Du bist nicht einfach nur eine unpersönliche Kraft im Universum, sondern du bist eine Person und das finden wir so toll, weil Personen, die kann man kennen. Und wir beten und wir sagen damit eigentlich quasi, komm mit deiner Gerechtigkeit, komm mit deinem Frieden, komm mit deiner Freude, breite deine Herrschaft in meinem Leben aus, breite sie in meiner Familie aus, breite sie an meiner Schule aus, breite sie im Arbeitsplatz aus, breite sie... Habt ihr noch was? Dort, wo der Heilige Geist ist, da ist das Reich Gottes. Und dort, ihr Lieben, wo das passiert, da wird es richtig spannend. Da wird auch Kirche richtig spannend. Weil da werden die Kranken geheilt, da fliegen die Dämonen raus, da werden Menschen wirklich richtig frei, bleiben auch frei. Und all das tat Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes. Er tat es nicht als spiritueller Superman, der irgendwie bestimmte Kräfte haben, die uns nicht potenziell auch zur Verfügung stellen. Unser Problem ist nur, wir rufen die zu wenig ab. Autsch, stimmt, ich auch. Keine Anklage, Motivation, da geht mehr. Wir haben mehr, wir können mehr erleben. Wir können näher dran. Vorhang ist zerrissen. So von Gottes Perspektive aus, da geht mehr. Viertens, dein Wille geschehe. Nicht dein Wille, nicht mein Wille, nicht der Wille von Angela Merkel soll passieren, sondern wir sollen beten, dass der Wille Gottes passiert. Gott hat einen Willen. Das ist gut. Weil wenn er einen Willen hat, dann kann man den Willen erkennen. Und dann kann man ihn folgerichtig dann auch beten, wenn man ihn kennt. Woher weiß ich Gottes Willen? Sein Wort. Gottes Wille deckt sich mit seinem Wort. Er hat uns sein Wort gegeben und dem Menschen offenbart und er zeigt uns seinen Willen im Wort. So, wenn wir beten, dein Wille soll geschehen, dann sagen wir eigentlich Gott, wir wollen, dass dein Wort sich Bahn bricht. Wir sagen Ja zu deinem Wort. Wir wollen, dass dein Wort sich erfüllt. Wir wünschen uns das. Wir wollen das, was dein Wort sagt. Dein Wille, dein Wort, das soll sich Bahn brechen in jedem Bereich unseres Lebens. Fünftens, wie im Himmel, so auf Erden. Der Himmel, die Zustände des Himmels, die sollen mehr und mehr deckungsgleich werden mit dem, was hier auf der Erde passiert. Das ist grandios. Das ist, was wir als nächstes beten sollen. Die Zustände des Himmels sollen hier auf die Erde, sollen deckungsgleich werden. Und das Vaterunser beginnt mit Gott. Und ihr Lieben, die Tatsache, dass wir heute hier sitzen und heute an diesem Sonntag schon einen zweiten Gottesdienst feiern, die ist eine Tatsache dafür, dass dieses Gebet funktioniert. Vor diversen Jahren, bevor ich hier war, vielleicht warst du schon da, das weiß ich nicht, wie lange du schon dabei bist, aber vor diversen Jahren hatte irgendeine Person die Sehnsucht und die fing an und hat gesagt, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name in Nördlingen. Dein Reich soll kommen in Nördlingen, dein Reich soll sich Bahn brechen. Gott, ich bete, dass die Zustände des Himmels mehr und mehr nach Nördlingen kommen. Das hat irgendeine Person irgendwann gebetet. Und dann blieb es nicht nur dabei, sondern dann fing die auch an, wirklich praktisch zu werden. Dann hat die Hand angelegt und fing an, diese Gemeinde zu gründen und zu bauen. Und dass wir heute als Gospelhaus hier sitzen, ist eine Bestätigung dafür, dass dieses Gebet funktioniert. Wer es glaubt, sagt Amen. Gebet funktioniert. Und ihr Lieben, jetzt ist Gott zufriedengestellt. Es ist wichtig, dass Gottes Lobpreis, dass sein Reich, dass sein Wille, dass die für uns Priorität bekommen. Also zuerst ist Gott dran. Zuerst lassen wir uns auch neu eine Sehnsucht dafür schenken, diese Agenda Gottes zu beten. Weil wenn wir das beten, ihr Lieben, dann wird es uns gut gehen. Weil wo das Reich Gottes ist, da geht es dir gut. Also zuerst ist er dran. Die ersten drei Bitten, die haben Gott, seinen Namen, sein Reich und seinen Willen im Zentrum. Sechstens, unser tägliches Brot. Der sechste Punkt ist die erste Bitte, die du jetzt persönlich für dich an Gott richtest. Und die erste Bitte um persönliche Anliegen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Damit sagen wir eigentlich, Gott gib uns heute, was wir zum Leben brauchen. Zur damaligen Zeit war es so, als Jesus lebte, waren die Menschen Tagelöhner. Das bedeutet, sie haben den Tag über gearbeitet und haben dann am Ende des Tages von diesem Geld Brot für den nächsten Tag gekauft. Wenn wir jetzt das beten, dann sticht dieses Wort heute hervor. Du und ich, wir brauchen heute Essen. Schon gefrühstückt? Wer hat noch nicht gefrühstückt? Wer ist am Fasten? So, du weißt, wenn du längere Zeit nichts isst, dann passiert was in deinem Magen. Der rebelliert, der brummelt, der wird, und du wirst wahrscheinlich grantig, gell? Für die Männer unter uns, so zwischen 12 und Mittag, so wenn dann nichts zu essen gibt, dann ganz, ganz schnell. So. Und wenn wir das beten, dann sagen wir, Gott, ich brauche Essen und ich danke dir, dass du mich versorgst. Aber nicht nur das mit dem Natürlichen, sondern eben auch mit dem Geistlichen. Weißt du, dass du als Mensch bist, du Körper, du bist Seele und du bist Geist. Nicht nur dein Magen braucht Nahrung, sondern auch dein Geist braucht Nahrung. Und Jesus hat es gesagt, als er in der Wüste gewesen ist, dass die Worte, die er hat, die Worte des Vaters, dass die Geist und dass sie Leben sind. Und dass David schrieb das auch, dass er sagte über das Wort Gottes, dein Wort ist meine Speise bei Tag und bei Nacht. Das heißt, unser innerer Mensch, der braucht genauso Nahrung wie unser natürlicher Mensch. Und wenn wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann sagen wir, Gott, versorg mich mit Wurst, mit Käse, mit Obst, Gemüse, mit Steaks, preis dem Herrn, Rinderfilet, an Weihnachten einmal, sonst tut es auch Roastbeef oder ein guter Zwiebelrostbraten mit Käsespätzle. Ja, wenn du das nicht als dein Brot einforderst, du kannst ja trockenes Brot essen, ist ja dein Ding. Du darfst das beten, wie du es möchtest. Ich bete das so. Also wir benötigen täglich Versorgung, sowohl geistlicher als auch natürlicher Art. Und wenn du das tust, jetzt beruhigt euch mal, bleibt mal konzentriert. Wenn du das tust, hier noch ein guter Ratschlag. Weißt du, Gott kennt bereits jetzt alle Situationen, in die du morgen kommst. Er kennt jede einzelne Person, der du morgen begegnest. Hey, wie cool wäre das, wenn du und ich, wenn wir noch mehr lernen würden, nicht so egoistisch zu sein, sondern auch zu sagen, hey Gott, gib mir ein Wort für XY. Weil es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sind depressiv, die sind völlig verängstigt, die sind mit ihrem Latein am Ende, die sind voll Not, die sind beladen von Schuld, von was weiß ich was. Und jetzt kannst du kommen und du hast irgendwie eine kurze, aber knackige Zeit mit deinem Vater im Himmel gehabt, bevor du dich in den Tag bewegst. Und dann triffst du die Person. Dann sagst du, boah, sie sehen aus, als könnten sie eine Ermutigung brauchen. Hat ihnen heute schon mal jemand gesagt, dass es jemand gibt, der sie ohne Ende liebt? Dass Gott gut ist? Glauben sie nicht? Kommen sie mal mit in die Kirche. Oder legst ihr noch die Hand drauf und betest fröhlich, was da so kommt. Der Herr ist mit dir. So, du kennst die Menschen, die mir begegnen. Gib mir heute Worte des Lebens. Also, wir sind noch beim Brot, okay? Gib mir heute, schenk mir das. Ich möchte nicht, Gott, ich möchte nicht einfach nur so durch diesen Tag durchstolpern und mich da irgendwie halb selber so durchschleppen, sondern ich möchte voll sein, dass ich anderen geben kann. Wäre ein gutes Gebet. Also lass mich heute Verse aus deinem Wort lesen, die ich brauche. Siebtens, vergib uns unsere Schuld. Also erst kommt diese persönliche Bitte um Versorgung, natürlicher und geistlicher Art. Und dann gleich die zweite Bitte an Gott um Vergebung. Wir brauchen jeden Tag aufs Neue Vergebung. Warum? Weil wir jeden Tag Dinge tun, die mit dem hundertprozentigen Willen Gottes nicht immer so übereinstimmen. Stimmt das? So schnell passiert das, dass du irgendwie dein Ehepartner oder irgendwie eines deiner Kinder anpflaumst und dann irgendwie realisierst, oh Menschenskinder, das war eigentlich jetzt nicht so wirklich der Spirit des Reiches, in das ich eigentlich hineinversetzt bin. Das hat meinem Vater im Himmel jetzt nicht so wirklich Ehre gemacht gerade. So, aber dann kannst du das tun und du kannst um Vergebung bitten in dem Bewusstsein, hey, Jesus hat es bereits bezahlt. Vergebung gehört bereits dir, kannst du haben. Jesus hat gesagt, wenn eure Sünden rot sind wie Blut, sie sollen weiß werden wie Wolle. Immer wieder haben wir die Möglichkeit, umzukehren. Einfach ganz kurz zu sagen, hey Gott, das war nicht, wie ich es eigentlich wollte. Tut mir leid, danke für deine Vergebung. Danke, dass dein Geist mich auch befähigt, nächstes Mal anders zu handeln, liebevoller zu handeln, Dinge nicht mehr so zu tun, wie ich sie getan habe. Wasch mich rein. Ist ein gutes Gebet von dem, was an mir haftet. Ich möchte nicht, dass negative, destruktive Auswirkungen von Schuld mein Leben blockieren. Segen blockieren, den ich empfangen kann, den ich aber vielleicht auch weitergeben kann. Ich möchte nicht vielleicht auch bestimmten Schmutz oder Dreck mit in die Gemeinde bringen. Weil du nimmst es ja mit, du nimmst dich überall hin mit und du nimmst auch Schuld mit. Und es kann dazu führen, dass es andere Menschen blockiert. Also nicht nur immer an dich denken, auch mal an die anderen. Also um natürlich und geistlich gesund zu bleiben, brauchen wir täglich Nahrung und wir brauchen täglich Vergebung. Achtens, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ganz wichtiger Punkt. Wenn du für dich, für deine Schuld Vergebung von Gott in Anspruch nimmst, dann versetzt dich das in die zwanghafte Lage, dass er sagt, alles, was ich dir tue, das füge auch jedem anderen zu. Das bedeutet, du musst tatsächlich, das ist kein Akt der Freiwilligkeit, sondern wenn du Gnade von Gott für dich möchtest, musst du vergeben. Das ist keine Option. Jesus macht das deutlich in einem Beispiel, Gleichnis im Neuen Testament, das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Da hatte ein Knecht Schulden bei seinem Chef. Und er geht da rein in sein Büro und sagt, hey, ich hab die Kohle nicht, kann das nicht bezahlen. Und der Chef ist total gnädig und er lässt ihm die komplette Schuld. Er ist frei, er kann fröhlich seine Straße ziehen, geht aus dem Büro seines Chefs raus und trifft seinen Arbeitskollegen, der irgendwie ihm Zehner schuldet. Und er springt ihn an die Gurgel und sagt, ey, du schuldest mir 10 Euro. Und der sagt, hey, ich hab's nicht. Ja, mir egal, ich sperre dich jetzt ein. Wir machen deine Family zu Sklaven oder was weiß ich was, bis du mir die 10 Euro bezahlt hast. Und Jesus sagt, dass wenn wir so leben, dass das negative Auswirkungen nach sich zieht, dass in unser Leben bestimmte Dinge hineinkommen, dass wir quasi wie den Schutzraum Gottes verlassen. Es gibt Schutzräume. In denen sollen wir uns aufhalten, in denen ist Schutz und Segen da. Und Gott möchte, dass sich das multipliziert und dass du in dem Schutzraum bleibst. Wisst ihr, was Unvergebenheit tut? Sie führt dazu, dass du den Schutzraum verlässt und stattdessen dich wie in ein Verlies einsperrst. Das Verlies heißt Unvergebenheit. Es ist ein Verlies und du öffnest dich für lauter negative Auswirkungen. Und das solltest du nicht zulassen. Lass nicht zu, dass Unvergebenheit in deinem Leben Wurzeln schlägt. Sei jemand, der schnell ist zum Vergeben. Vergib immer wieder den Leuten, den Menschen, die an dir schuldig werden. David beschreibt an einer Stelle, als ich meine Sünde verschweigen wollte, da brannte es in meinen Gebeinen. Das klingt nicht so spannend. Also es klingt nicht danach, als wäre das eine Sache, die man erleben muss. Und mittlerweile ist es so, dass die Medizin längst festgestellt hat, dass es sogenannte psychosomatische Zusammenhänge gibt. Das bedeutet, dass Auswirkungen von deiner Seele, dass deine Seele, deine Vorgänge in der Seele, so will ich sagen, die haben Auswirkungen auf deinen Körper. Wenn du ständig voller Wut bist, wenn du voller Unvergebenheit bist, wenn du voller Bitterkeit bist, dann kann es sein, dass diese diversen Krankheiten einzig und alleine daran liegen und der Grund Unvergebenheit ist. Ich sage nicht, dass das immer der Fall ist, aber ich sage, dass es das gibt und dass es oft die Möglichkeit ist. Deshalb ist Vergebung so wichtig, ihr Lieben, weil Gott möchte, dass wir in Freiheit leben, dass wir in Gesundheit leben und das garantiert uns, dass wir schnell bereit sind zu vergeben. Dass Vergebung wie so täglich Brot für uns ist. So, Vergebung ist so wichtig, dass Jesus das tatsächlich in dieses Vaterunser mit reingepackt hat. Neuntens, und führe uns nicht in Versuchung. An der Stelle ist ganz wichtig zu realisieren und zu wissen, dass Gott niemanden versucht. An der Stelle hat Luther falsch übersetzt. Wenn du das nachlesen möchtest zu Hause oder haben wir den Vers noch da? Perfekt. Dann lesen wir ihn. Jakobus 1, Vers 13, da heißt es, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und selbst versucht er niemand. Glasklar. Versuchung kommt nie von Gott. Da hatte Luther, wie gesagt, einfach mal falsch übersetzt. Das tragen wir ihm nicht nach. Wir schmeißen nicht mit Steinen, sondern wir sind dankbar, dass wir unsere Bibel nicht mehr auf Griechisch und auf Latein lesen müssen. Super, Luther, danke schön. Aber wichtig ist zu realisieren, es gibt einen Unterschied zwischen Prüfungen und zwischen Versuchungen. Prüfungen, da musst du durch. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber weißt du, gegen Versuchung ist ein Kraut gewachsen. Gebet. Führe mich nicht in Versuchung. Führ mich raus, Gott. Bewahr mich vor Versuchung. Hey, du kennst mich, Gott. Du kennst meine Schwächen. Du kennst meine Schattenseiten. Du kennst meine Leichen im Keller. Du weißt auch, weiß ich nicht, wenn ich im Internet unterwegs bin, dass 3-4 Klicks, oh, schwuppdiwupp, bin ich drauf auf irgendeinem hässlichen Pornokanal. Eigentlich will ich das nicht, aber oftmals fehlt mir die Kraft dazu. Führ mich nicht in Versuchung, Gott. Bewahr mich davor. Bewahr mich, weil du bist mächtig, du bist stark und ich vertraue dir, dass du mir heute hilfst. Amen. Das ist ein gutes Gebet. Bewahr mich davor, dass ich in Versuchungen, dass ich dir untreu werde. Ich will dir treu sein, Gott. Ich wünsche mir das. Vielleicht hast du Eheschwierigkeiten, vielleicht hast du finanzielle Herausforderungen, vielleicht ist dir auch irgendwie dein Glaubensleben abgedriftet und weggedriftet. Dann ermutige dich Gott und sag dir, hey, bitte mich, dass ich dich rausführe aus Versuchung, aus Schwierigkeit, aus Not. Und zehntens, erlöse uns von dem Bösen. Die Bitte um Erlösung, ihr Lieben, der Böse, das Böse, ist keine unpersönliche Kraft im Universum, ähnlich wie der Heilige Geist auch eine Person ist, sondern das Böse existiert, nennt sich Teufel, nennt sich Schlange, nennt sich alter Drache, nennt sich Lügner, nennt sich Diabolus, völlig egal, wie du ihn nennst, er ist böse. Und er hat ein Ziel und sein Ziel ist, dich und dein Leben zu zerstören. Mach dir bitte keine Illusionen und es gibt kein neutrales Feld für dich als gläubigen Menschen. Sein Plan ist Zerstörung, rauben, schlachten, stehlen, zerstören. Gottes Plan wiederum ist Friede, Freude, Eierkuchen. Nett gesagt, mit persönlichen Worten gesagt, ja. Der eine will dich zerstören, der andere will, dass du Leben und Leben im Überfluss, hat Jesus gesagt. Und das klingt für mich ähnlich wie Friede, Freude, Eierkuchen, ja. Also, Jesus kannte die Dynamik und die Realität von geistlichem Kampf und deshalb packte er das mit rein in sein Gebet und sagt, Leute, ihr müsst realisieren, dass ihr einen Feind habt und ihr könnt euch dem Feind gegenüber nicht neutral verhalten, sondern wenn ihr mit dem Feind im Ring steht, dann kriegt irgendeiner auf die Schnauze und ihr müsst dafür sorgen, dass ihr es nicht seid. Wie könnt ihr es tun? Autorität nehmen. Weißt du, dass du Autorität bekommen hast, auf Schlangen und auf Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes und nichts wird dir schaden? Dann ist es eine gute Sache, dass du morgens irgendwie aufstehst und dass du mal fröhlich proklamierst, jedes Missgeschick, jede Attacke, jedes Unglück und jede Tragödie, die sich gegen mich, gegen meine Familie oder Sonstiges richten, die werden jetzt im Namen Jesu von mir weggelenkt. Gott, du erlöst mich von dem Bösen. Der Böse ist besiegt und er hat in meinem Leben nichts, auch keinen Fußbreit verloren und er fliegt raus. Bitte, ihr Lieben, lasst uns entdecken, dass wir uns dem Feind gegenüber nicht nett und nicht neutral verhalten, sondern aggressiv. An der Stelle tatsächlich aggressiv. Nimm Autorität über die zerstörerischen Pläne des Feindes. Dazu zählt Depression, Krankheit, Angst und jegliche weitere negative Auswirkungen. Jesus vermittelt uns Gott als einen Vater, der uns erlösen kann, der uns erlösen möchte, und zwar von allem Bösen. 11. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Ihr Lieben, das Vaterunser, es endet eigentlich, wie es beginnt. Wie hat es begonnen? Mit Ehre, mit Lobpreis, mit Anbetung. Dann packen wir dazwischen rein die drei Bitten, die für Gott sind. Dass sein Reich vorwärts kommt, dass sein Name geheiligt wird, dass er Ehre und sein Wille geschieht in unserem Leben. Dann hängen wir unsere persönlichen Bitten dran. Und dann schließen wir mit brachialem Lobpreis und Anbetung. Warum? Weil wir glauben, was in Markus 11, Vers 24 steht, wo es heißt, alles, was auch immer ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt. Spannender Vers, der eigentlich sagt, wir sind dazu aufgefordert, nicht erst zu glauben, wenn der Karren aus dem Dreck gezogen ist, sondern wir glauben bereits, während der Karren noch im Dreck ist, dass der Karren aus dem Dreck gezogen wird. Und wir verhalten uns so und wir danken Gott schon jetzt und sagen, hey Gott, ich danke dir, dass du mich das empfangen lässt, was ich gebetet habe. Alles, was in Übereinstimmung mit dir und mit deinem Willen ist, also missversteht mich nicht alles, was du betest, wird Gott erfüllen. Das wäre ziemlich schlecht für dich, weil du manchmal ganz schön schräge Gedanken hast, genauso wie ich. Amen. Aber alles, was in Übereinstimmung seines Willens ist und was du betest, das wird geschehen und das möchte er, dass geschieht. Und du unterstreichst das, indem du sagst, Gott, ich weiß, dass dein das Reich ist. Ich weiß, dass dein die Macht ist. Dein ist die Kraft. Du stehst über allem und du erinnerst dich und Gott quasi nochmal am Schluss daran, dass du das glaubst. So könnte man sagen, oder? Hat keinen Sinn gemacht? Ich fand's voll gut. So am Ende bedanken wir uns bei Gott, dass er all das tut, was wir in Übereinstimmung mit seinem Willen gebetet haben. So, und wir, dann preisen wir ihn nochmal für seine Macht, für seine Stärke, für seine Schönheit, für seine Weisheit, für seine Allmacht, was wir jetzt auch tun. Lobpreisteam darf nochmal nach vorne kommen.